Mas ele moça está aqui. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und gesegneten Sabbat. Es freut mich sehr, dass ich endlich wieder einmal in meiner Heimatgemeinde predigen darf. Ich glaube, es ist tatsächlich 2 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal hier war, vor euch stand und die Predigt für euch halten durfte. Nun, mir wurde einmal gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Predigt zu schreiben. Die eine Möglichkeit ist, ein Thema zu wählen oder einen Text, von dem man, ja, den einen interessiert, den man spannend findet. Eine andere Möglichkeit ist, einen Text zu wählen oder einen Vers, den man überhaupt nicht versteht und diesen dann auseinandernimmt, um mehr darüber zu erfahren. Meiner Meinung nach ist es aber die beste Möglichkeit, eine Predigt zu schreiben, die man eigentlich am besten selbst hören müsste. Ich habe diese Predigt für mich geschrieben. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass ich nicht die Einzige bin mit diesem Problem. Mit dem Problem des Setzens von Prioritäten. Wir sind beschäftigt. Wir sind mit unserem Leben beschäftigt, mit unserer Arbeit, mit unseren Handys. Wir sind mit der Welt beschäftigt. Wir sind mit all dem beschäftigt und verstehen nicht, dass all das, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. All die Computer, all die Handys, Fernseher. Wir bräuchten das alles nicht, um zu überleben. Doch dennoch verschwenden wir laut einer Studie durchschnittlich 5 Stunden täglich mit unseren Handys. Neben diesen 5 Stunden, die wir für unser Handy investieren, kommt dann noch die Arbeit hinzu. 8 Stunden, 8,5 Stunden täglich. Und dann, wenn man von der Arbeit am Abend nach Hause kommt, dann möchte man doch auch einfach einmal ausspannen und nichts mehr tun. Also wir haben den ganzen Tag von morgens bis abends voll geplant mit Dingen, die zwar unseren Zeitplan füllen, aber häufig nicht unser Herz. Nun, was brauchen wir, um unser Herz zu erfüllen? Natürlich, die Arbeit kann erfüllend sein. Hobbys können erfüllend sein. Freunde können erfüllend sein. Essen kann erfüllend sein. Doch diese Momente sind vergänglich. Diese Momente wären nicht ewig. Sie gehen vorüber. Und was dann? Was brauchen wir, dass wir jeden Tag zu jedem einzelnen Zeitpunkt erfüllt und glücklich sein können? Was brauchen wir? Oder besser gesagt, wen brauchen wir? Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott, weil Gott schenkt uns Frieden in Zeiten voller Unruhen, voller Schwierigkeiten. Gott schenkt uns Liebe in Zeiten voller Hass. Gott schenkt uns Vergebung in Zeiten, wo so viele Fehler gemacht werden. Und Gott schenkt uns Erlösung in einer Welt voller Zerstörung. Wir brauchen Gott. Doch allzu oft sehen wir es nicht. Wir denken, dass alles gut ist. Wir denken, wir tun das Richtige. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir denken, dass es reicht, am Sabbatmorgen in die Gemeinde zu gehen. Dass es reicht, einen halben Tag Zeit sich zu nehmen für Gott. Wir sind davon überzeugt, den Zehnten jeden Monat wäre großzügig genug. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn wir von Gott reden, dass das genug wäre. Wir denken, wir tun das Richtige. Doch glaubt mir, das hat auch Saulus gedacht. Auch Saulus war von seinem Tun, von seinem Machen überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an gedacht hat, hey, ich weiß, dass das alles, was ich tue, falsch ist, doch ich tue es einfach trotzdem. Saulus war ebenso voll davon überzeugt, was er getan hat. Er stand mit ganzem Herzen hinter dem, was er getan hat und vor allem für wen er es getan hat. Er dachte, er wäre auf dem richtigen Weg, doch wurde dann eines Besseren belehrt. Saulus hat die Christen dazu mal verfolgt. Er hat dafür gesorgt, dass sie verhaftet werden und er hat auch dafür gesorgt, dass sie getötet werden. Er hat ihre Lehre und Gott persönlich verfolgt. In Apostelgeschichte 22, in den Versen 3 bis 5, lesen wir, was Saulus selbst darüber gesagt hat. Schlag mir bitte einmal die Bibel auf. Apostelgeschichte 22 und dort die Verse 3 bis 5. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien und in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels erzogen, gelehrt mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer für Gott, genau wie ihr es heute alle seid. Und ich habe diesen Weg verfolgt bis an den Tod. Ich band sie und übergab sie ins Gefängnis, Männer und Frauen. Der Hohepriester und der ganze Rat der Ältesten können das bezeugen, von denen ich auch Briefe an die Brüder bekam und nach Damaskus reiste, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Er war so davon überzeugt, dass sein Weg der Wille Gottes wäre. Als Pharisäer kannte er das Wort Gottes in- und auswendig. Doch sein ganzes Wissen hat ihm nichts gebracht, denn er erkannte das Wesen Gottes nicht. Er kannte das Wort Gottes, doch nichts konnte ihn davon überzeugen, dass sein Weg der falsche ist. Also was musste passieren, dass Saulus erkannte, dass er für das falsche Team kämpfte? Was musste geschehen, dass Paulus davon überzeugt wäre, dass sein Weg der falsche ist? Was musste Gott tun, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen? In Apostelgeschichte Kapitel 9, in den Versen 3 bis 5, lesen wir folgende Worte. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 3 bis 9. Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Zagen, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als er seine Augen öffnete, sah er niemanden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Was hat Gott da gemacht? Er hat Saulus einen Besuch abgestattet. Es scheint, als ob Gott gedacht hätte, du möchtest meinen Zeugen nicht glauben? Schön, dann komme ich eben einmal selbst vorbei. Und diese Begegnung hat es in sich. Saulus konnte 3 Tage nicht sehen. Er war blind. 3 Tage. Es steht nichts davon, dass Saulus gewusst hat, dass diese Blindheit nur vorübergehend wäre. Also er hat 3 Tage lang in dem vollen Glauben gelebt, dass er für immer blind wäre. Er hat 3 Tage in völliger Dunkelheit gelebt, in Finsternis. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? 3 Tage Finsternis? Gibt es in der Bibel noch andere Geschichten, wo 3 Tage Finsternis vorkommen? Welche kommen euch spontan in den Sinn? Ihr könnt euch per Handzeichen melden. Ja? Genau, Jona. Sehr gut, ja. Noch andere? Sehr gut. Jona und Jesus im Grab. Sehr gut. Ich habe mich für 2 Geschichten entschieden, nebst der von Saulus. Und zwar die eine war Jona, der 3 Tage lang in diesem Fisch gehockt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich gemütlich gewesen war, in diesem Bauch, in diesem Fisch. Die 2. Geschichte, das Volk Ägyptens. Die 8. Plage. Eine Plage vor der schlimmsten dieser 9 Plagen. Der Tod des Erstgeborenen. 3 Geschichten. Saulus, Jona, Volk Ägyptens. 3 Geschichten, alle hatten dasselbe Ziel. Das Überdenken der momentanen Situation. Das Überdenken der eigenen Position. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich das Richtige, was ich hier tue? Gott hat das ganze Leben von Saulus zum Wanken gebracht. Seine ganze Überzeugungen hat er mit seiner Begegnung zum Wanken gebracht. Es schien, nichts und niemand könnte Saul stoppen. Und dann hat Gott ihm eine Auszeit gegeben. Und diese Auszeit hat Saulus gebraucht. Diese Auszeit hat Saulus gebraucht, um mit der physischen Blindheit seine geistliche Blindheit zu erkennen. Und diese geistliche Blindheit hat nicht nur 3 Tage lang angehalten. Das Interessante an der Geschichte von Saulus ist, dass es in der Bibel Hinweise dafür gibt, dass Saulus zwar nach diesen 3 Tagen sein Augenlicht wiedererlangen hat, sich aber nie vollständig von dieser Begegnung mit Gott erholen konnte. Es gibt Hinweise in der Bibel, wo einen zu der Tatsache hinführen lässt, dass Saulus sein ganzes Leben lang mit einem Augenleiden zu kämpfen hatte. Wir wollen einige von diesen Hinweisen nun genauer anschauen. Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 11. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. In diesem Vers wird der Fokus darauf gelegt, dass er mit der eigenen Hand geschrieben hat. Diesen Abschnitt. Das würde dann bedeuten, dass er das andere nicht selbst geschrieben hat. Er hatte also ein Sekretär. Dieser Sekretär sieht man auch im Römerbrief. Römer, Kapitel 16, im Vers 22. Römer, Kapitel 16, Vers 22. Da heißt es, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Da wird deutlich, dass Saulus jemanden hatte, der für ihn geschrieben hat. Saulus hat diktiert, jemand anderes hat geschrieben. Wieso? Also da musste irgendeine Schwäche in Saulus sein, damit er nicht die Briefe selbst schreiben konnte. Diese Schwäche sehen wir auch im 2. Korinther, Kapitel 12 und dort im Vers 7. Es steht geschrieben, und damit ich mich der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Der Pfahl im Fleisch. Nun, was ist dieser Pfahl im Fleisch? Wir möchten dazu noch einen Vers anschauen, und zwar im Galaterbrief, Kapitel 4, und dort den Vers 14. Galaterbrief, Kapitel 4, und dort der Vers 14. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Wie einen Engel, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Wie wart ihr da so selig? Denn ich bezeuge euch, dass wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben hättet. Da wird also die Verbindung gemacht mit der Schwäche des Fleisches und den Augen. Wenn die Galater es hätten tun können, hätten sie ihm ihre Augen gegeben. Der Pfahl im Fleisch. die Schwäche meines Fleisches. Ihr hättet mir eure Augen gegeben. Mit welch großen Buchstaben habe ich euch geschrieben? All diese Aussagen lassen uns begründet die These aufstellen, dass Saulus seit dieser Begegnung mit Gott ein Augenleiden hatte, bis zu seinem Tod. Er behielt also sein ganzes Leben lang eine physische Erinnerung, wie sehr er Gottes Gnade, Gottes Kraft und Gottes Segen benötigt. Saulus behielt ein Souvenir an seine Bekehrung. Saulus, der dann durch die Bekehrung zu Paulus wurde, war aber nicht der Einzige, der so seine Souvenirs von der Begegnung mit Gott mitgenommen hat. Es gibt noch einen anderen Mann in der Bibel, der es auf die harte Tour erfahren musste, wie sehr er Gott braucht. Nun, bevor ich jetzt weiterrede, möchten wir die Geschichte einmal durchlesen miteinander. Und dafür schlagen wir 1. Mose auf, 1. Mose Kapitel 32 und dort die Verse 25 bis 30. 1. Mose 32, Verse 25 bis 30. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte und das Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ringens mit ihm verrenkt. Und er sagte, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Er sagte zu ihm, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sagte, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn, sag mir doch, wie ist dein Name? Er aber sagte, warum fragst du mich? Fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn. Jakob war schon immer ein Mann Gottes. Doch auch er hatte seine Ups und Downs. Er hat seinen Bruder und seinen Vater hintergangen. Er musste fliehen und fand Obdach bei einem Freund der Familie. Er traf eine wunderschöne Frau, Rahel, und er wollte sie heiraten. Doch anstatt seine geliebte Rahel, lag plötzlich Lea am nächsten Morgen neben ihm in seinem Bett. Er wurde hintergangen, betrogen, wie er es mit seinem Vater und seinem Bruder getan hat. Er wurde von seinem Schwiegervater ausgenutzt, jahrelang. Doch Gott war immer an seiner Seite während der ganzen Zeit. Er segnete ihn und beschützte ihn. Als er auf der Flucht vor seinem Bruder war, zeigte Gott ihm in der Nacht zu Bethel, dass er an jeder Stelle, wo er auch rasten möge, wo er auch hingehen möge, bei ihm sein würde. Er verhieß ihm, dass in ihm und in seinen Nachkommen alle Völker gesegnet würden. Er zeigte ihm die Pforten des Himmels. Als er bei Laban arbeitete, seinem Schwiegervater, segnete ihn über alle Maßen mit Reichtum. auf der Flucht dann vor Laban, erschien er Laban im Traum und gab ihm sehr deutlich zu verstehen, dass er ja freundlich mit seinem Knecht Jakob umzugehen hat. Gott war mit Jakob zu jeder Zeit. Doch ich bin überzeugt, dass keine einzige Begegnung so prägend für Jakob war, wie die damals in Peniel, vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. An diesem Tag in Peniel schickte er seine Familie fort. Er wollte sie in Sicherheit wissen. Er brachte sie über den Fluss und blieb allein zurück. Er zog sich in seiner Verzweiflung ins Gebet zurück. Er wusste genau, dass Esau auf dem Weg zu ihm war, mit einer Horde voll Krieger. Und er wusste, dass er nicht im Frieden zu ihm kommen würde. Nein, er wollte seine ganze Familie auslöschen. Und das Schlimmste daran war, dass Jakob selbst schuld war, denn seine Sünde damals, als er Esau und seinen Vater betrogen hat, seine Sünde hat ihn in diese Situation hineinmanövriert. Er berief sich in tiefster Demut auf den Bund Gottes mit seinen Vorfahren und auf die Verheißung, die ihm damals in der jener Nacht zu Bethel zuteil wurde. Er gestand seine Schuld ein und demütigte sich vor Gott. Der Wendepunkt seines Lebens ist gekommen. Plötzlich fasste ihn jemand an der Schulter. Jakob dachte, es wäre ein Feind und fing an, in voller Verzweiflung mit dem Fremden anzukämpfen. In der Morgendämmerung realisierte er, dass das der Engel des Bundes war, mit dem er da kämpfte. Er realisierte, dass er mit Gott persönlich am Ringen war. Er hielt ihn fest und ließ nicht mehr los. Durch die Berührung Gottes wurde seine Hüfte verrenkt. Schmerz schoss durch seinen ganzen Körper, doch er hielt fest. Er ließ nicht mehr los. Er wollte sich zu 100% sicher sein, dass seine Sünden vergeben sind und dass Gott bei ihm sein würde. Jeden einzelnen Tag bis zu seinem letzten Atemzug. Durch seine Demut, seine Reue und Selbstübergabe errang dieser sündhafte, irrende Sterbliche die Anerkennung der Majestät des Himmels. Die Tatsache, dass er gegen Gott gerungen und gewonnen hat, sollte ein Zeichen dafür sein, dass er auch mit Menschen ringen würde und durch Gottes Hilfe gewinnen würde. Jakob hatte keine Angst mehr vor der Begegnung mit Esau, denn er wusste, dass seine Sünden vergeben sind und dass Gottes Schutz über ihn sein würde, die ganze Zeit. Wie Paulus musste aber auch Jakob sein Souvenir aus dieser Begegnung mit Gott mitnehmen. Im Vers 32, im Kapitel 32 des ersten Buch Mose, lesen wir: Und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Nun, dieser Teil des Verses zeigt, dass Jakob die Sonne aufgegangen ist. Nach dieser Zeit der Finsternis, der Dunkelheit, ging ihm die Sonne auf. Die Finsternis ist vergangen, die Sonne scheint. Doch im zweiten Teil dieses Verses wird klar, dass es sich nicht nur um eine geistliche Veränderung handelt. Es heißt, und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte wegen seiner Hüfte. Jakob hinkte ab da sein Leben lang. Von der Begegnung mit Gott nahm er diese Verletzung als Erinnerung mit. Jeder Schritt an jedem einzelnen Tag sollte ihn an diese Begegnung mit Gott, an seine Bekehrung erinnern. Nun, was können wir von diesen beiden Herren mitnehmen? Was können wir von diesen beiden Herren lehren? Damit Paulus sehen konnte, musste er zuerst geblendet werden. Jakob musste zuerst mit Gott ringen, um zu verstehen, dass er ihn braucht, dass er Gott braucht, ansonsten könnte er nichts erreichen. Beide mussten eine physische Erfahrung machen, um im Geistlichen zu wachsen. Um die Aufmerksamkeit dieser beiden Männer zu erlangen, musste Gott zu Mitteln greifen, die sie ihr ganzes Leben begleitet hatten. Das Augenleiden von Paulus und die verrenkte Hüfte des Jakobs. Ich frage euch und ich frage mich selbst, was geschehen muss, dass Gott unsere Aufmerksamkeit erlangt? Was muss geschehen, um unsere Blindheit zu tilgen und unseren Stolz zu bewältigen? Was muss geschehen, dass wir endlich verstehen, dass Gott derjenige ist, den wir in unserem Leben brauchen? Dass Gott derjenige ist, der unsere volle Aufmerksamkeit verdient? Was muss geschehen, dass Gott deine Aufmerksamkeit erlangt? Jesus steht vor uns. Er streckt uns die ganze Zeit seine Hand hin. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Entweder wir nehmen sie und lassen sie nicht mehr los, oder wir stellen einfach andere Dinge zwischen Jesus und uns. Andere Sachen, von denen wir denken, sie haben unsere Liebe verdient, unsere Aufmerksamkeit. Nun, was passiert, wenn wir immer andere Sachen zwischen uns und Jesus bringen? Was geschieht? Wir stolpern. Wir straucheln. Wir stolpern über die Sachen, die wir zwischen uns und Jesus bringen. Müssen wir zuerst immer wieder hinfliegen, strauchen, stolpern über die Sachen, die wir zwischen uns und Jesus bringen? Nein. Jesus kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Es ist unsere Entscheidung, wie weit er gehen muss, um diese zu erlangen. Wie weit muss Gott denn bei dir gehen? Amen.